Erster Teil. Bibelauslegung, Kapitel 1. Die Botschaft an die gespaltene Gemeinde in Korinth. Die Kraft Gottes, die sich nicht durch menschliche Weisheit, sondern durch das Evangelium aus Wasser und Geist offenbart. Der Hintergrund der Abfassung des ersten Korintherbriefes. Um den ersten Korintherbrief zu verstehen, müssen wir zunächst die Beziehung zwischen dem Apostel Paulus und der Gemeinde in Korinth sowie die verschiedenen Probleme betrachten, die zu jener Zeit innerhalb der Gemeinde auftraten. Der erste Korintherbrief ist kein einfaches dogmatisches Handbuch, sondern ein sehr praktischer Hirtenbrief, der vom Apostel Paulus geschrieben wurde, um die Probleme zu lösen, die tatsächlich innerhalb der Gemeinde aufgetreten waren. Erstens wurde die Gemeinde in Korinth vom Apostel Paulus während seiner zweiten Missionsreise gegründet. Dieses Ereignis ist in Apostelgeschichte Kapitel 18 aufgezeichnet. Paulus blieb etwa ein Jahr und 6 Monate in Korinth und predigte das Evangelium, was zur Gründung einer Gemeinde führte, in der sich Juden und Griechen gemeinsam versammelten. Korinth war zu jener Zeit eine sehr wichtige Handelsstadt im Römischen Reich. Nach heutigen Maßstäben war sie wie eine internationale Handelsmetropole. Auf dem Isthmus gelegen, der das griechische Festland mit der Halbinsel Peloponnes verbindet, war diese Stadt das Zentrum, durch das der Ost-West-Handel verlief. Verschiedenste Ethnien und Kulturen kamen hier zusammen, und obwohl die Stadt wirtschaftlich sehr wohlhabend war, war sie dafür berüchtigt, moralisch äußerst verdorben zu sein. Insbesondere befand sich in Korinth der Tempel der Aphrodite, in dem es viele Tempelprostituierte gab, und die gesamte Stadt war tief von einer Kultur der sexuellen Unmoral und des Götzendienstes geprägt. Da die Gemeinde in einem solchen Umfeld gegründet wurde, drangen die Kultur und die Werte der Welt auch weiterhin in die Gemeinde ein. Auch nachdem Paulus Korinth verlassen hatte, wuchs die Gemeinde weiter, doch gleichzeitig begannen verschiedene Probleme aufzutreten. Diese Probleme bilden den direkten Hintergrund für die Abfassung des ersten Korintherbriefes. Das erste Problem war die Spaltung, die innerhalb der Gemeinde entstand. In der Gemeinde bildeten sich Parteiungen, da einige sagten, sie folgten Paulus, andere Apollos und wieder andere Petrus. Dieses Problem wird im ersten Kapitel des ersten Korintherbriefes behandelt. Paulus betrachtete dies als ein sehr ernstes Problem, denn beim Evangelium geht es nicht darum, sich um Menschen zu scharen, sondern darum, in Christus eins zu werden. Das zweite Problem bestand darin, dass schwerwiegende moralische Verderbtheit in die Gemeinde eingedrungen war. Obwohl es einen Fall gab, in dem jemand mit der Frau seines Vaters zusammenlebte, ging die Gemeinde nicht angemessen damit um. Paulus weist dies aufs Schärfste zurecht und erklärt, dass die Gemeinde ihre Heiligkeit wiederherstellen muss. Das dritte Problem waren Streitigkeiten unter den Heiligen. Es kam vor, dass innergemeindliche Probleme vor weltliche Gerichte gebracht wurden und man sich gegenseitig verklagte. Paulus weist darauf hin, dass dies das Zeugnis der Gemeinde zerstört. Das vierte Problem betraf Fragen zu Ehe und Ehelosigkeit. Zu jener Zeit herrschte unter den Heiligen große Verwirrung darüber, ob sie heiraten sollten, ob Ehelosigkeit besser sei und ob sie mit einem ungläubigen Ehepartner zusammenleben sollten. Paulus gibt praktische Richtlinien für diese Fragen. Das fünfte Problem war die Frage des Götzenopferfleisches. Da Korinth eine Stadt mit sehr stark ausgeprägtem Götzendienst war, stand das meiste Fleisch, das auf dem Markt verkauft wurde, in Verbindung mit Götzenopfern. Einige Heilige dachten, dass ein Götzenbild nichts ist, und aßen unbedenklich, während andere Heilige dies aus Gewissensgründen nicht akzeptieren konnten. Aufgrund dieses Themas kam es zu Konflikten innerhalb der Gemeinde. Das sechste Problem war die Verwirrung in der Gottesdienstordnung. Insbesondere traten viele Probleme beim Abendmahl und beim Gebrauch der geistlichen Gaben auf. Bei der Feier des Abendmahls gab es Fälle, in denen die Armen übergangen wurden, und auch beim Gebrauch von Gaben wie der Zungenrede und der Prophetie wurde die Ordnung gebrochen. Das siebte Problem waren falsche Vorstellungen über die Auferstehung. Einige Leute leugneten sogar die Auferstehung der Toten. In 1. Korintherbrief, Kapitel 15, legt Paulus das Evangelium der Auferstehung mit großem Nachdruck dar. Er sagt, dass die Auferstehung Christi das Zentrum des Evangeliums ist und dass ohne sie auch der Glaube vergeblich ist. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der 1. Korintherbrief aus zwei Gründen geschrieben wurde. Der eine war, die verschiedenen Probleme, die aus der Gemeinde in Korinth gemeldet wurden, zu korrigieren, und der andere, die Fragen zu beantworten, welche die Heiligen an Paulus gesandt hatten. Letztendlich ist der 1. Korintherbrief nicht einfach nur ein Brief, der Probleme aufzeigt, sondern ein Brief, der erneut verdeutlicht, worauf die Gemeinde gegründet sein muss. Paulus betont die Tatsache, dass das Zentrum der Gemeinde nicht eine Person, noch Kultur, noch Philosophie sein darf, sondern allein das Evangelium von Jesus Christus. Daher kann man sagen, dass der 1. Korintherbrief ein Buch ist, das einer in Verwirrung geratenen Gemeinde die Antwort auf die Frage gibt, worauf gründet sich die Gemeinde? Was ist der Unterschied zwischen der Gemeinde Gottes und der Kirche der Welt? Paulus, berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder der Versammlung Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen, samt allen, die an jedem Orte den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, sowohl ihres als unseres Herrn. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 1 bis 3. Wenn man ihr äußeres Erscheinungsbild betrachtet, scheinen die Gemeinde Gottes und die Kirche der Welt keinen großen Unterschied aufzuweisen. Das liegt daran, dass beide die Bibel verwenden, Gottesdienste abhalten, Loblieder singen und Predigten anhören. Legt man jedoch den Maßstab der Bibel an, so besteht ein grundlegender Unterschied zwischen den beiden Kirchen. Dieser Unterschied liegt nicht im Gebäude oder in der Organisation, sondern im Inhalt des Evangeliums und in dem Glauben, der diesem Evangelium vertraut. Erstens ist die Gemeinde Gottes die von Gott gegründete Gemeinde. In der Bibel bedeutet die Gemeinde nicht eine von Menschen geschaffene religiöse Institution, sondern eine Versammlung von Menschen, die an das Evangelium von Jesus Christus glauben. In Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 47 steht geschrieben: Der Herr aber tat täglich zu der Versammlung hinzu, die gerettet werden sollten. Das heißt, die Gemeinde ist keine Organisation, die durch das Anwerben von Mitgliedern durch Menschen entsteht, sondern eine Gemeinschaft, die dadurch gebildet wird, dass Gott diejenigen versammelt, die gerettet wurden. Im Zentrum dieser Gemeinde wird das Evangelium aus Wasser und Geist bezeugt. Sie bezeugt das Evangelium, dass Jesus die Taufe von Johannes dem Täufer empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, das Gericht für die Sünden am Kreuz auf sich nahm und von den Toten auferstand, um die Glaubenden zu retten. Die Gemeinde Gottes ist eine Gemeinschaft, die an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glaubt und dieses Evangelium bezeugt. Daher fordert diese Gemeinde Gottes keine menschliche Gerechtigkeit, sondern steht fest zentriert auf der Erlösung durch Jesus Christus. Andererseits bedient sich die Kirche der Welt nach außen hin des Namens einer Kirche, aber ihr Zentrum liegt nicht auf dem Evangelium aus Wasser und Geist, sondern sie ist einem religiösen System untergeordnet. In einer solchen Kirche wird der Maßstab der Rettung nicht auf das Wort der Wahrheit gelegt, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen und das Gericht für die Sünden am Kreuz auf sich nahm. Daher beinhaltet das Zentrum der Predigt auch eher moralische und ermahnende Forderungen an die Kirchenmitglieder, wie etwa: lebt gütiger, dient fleißiger, seid hingebungsvoller und seid treuer, anstatt den Dienst der Taufe Jesu und den Dienst am Kreuz, der die Strafe für die Sünden auf sich nahm, in den Mittelpunkt zu stellen. In dieser Struktur schwächt sich die Gewissheit des Evangeliums ab, dass das Problem der menschlichen Sünde grundlegend gelöst wurde, und der Glaube verkommt leicht zu religiöser Pflicht oder Kultur. Ein weiterer wichtiger Unterschied ist die Frage, wer der Herr der Gemeinde ist. In der Gemeinde Gottes ist das Haupt der Gemeinde allein Jesus Christus. In Epheser, Kapitel 1, Vers 23 heißt es, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Daher richten sich die Richtung und der Maßstab der Gemeinde Gottes nicht nach menschlichen Gedanken oder den Trends der Zeit, sondern nach dem Wort Gottes und der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist. Die Kirche der Welt bewegt sich jedoch oft zentriert um menschlichen Einfluss, die Aufrechterhaltung der Organisation, die Ausweitung der kirchlichen Macht und gesellschaftlichen Einfluss. Wenn dies geschieht, werden die Erhaltung und das Wachstum der organisatorischen Institution zu einem wichtigeren Ziel als das Wesen der Kirche. Auch in der Frage, wie mit dem Problem der Sünde umgegangen wird, zeigt sich ein Unterschied. Die Gemeinde Gottes lehrt klar das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, indem sie die Tatsache verkündigt, dass Jesus die Taufe von Johannes empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, was mit dem Gericht über die Sünden am Kreuz vollendet wurde. Sie bezeugt, dass er durch das Wort, dass Jesus die Taufe empfing und dadurch die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, das Gericht für die Sünden am Kreuz auf sich nahm und von den Toten auferstand, die Sünden der Menschen abgewaschen und den Glaubenden die Rettung geschenkt hat. Aus diesem Grund verkündet sie klar, dass die Rettung nicht durch menschliche Taten erlangt wird, sondern durch den Glauben, der auf die Gerechtigkeit Gottes vertraut. In der Kirche der Welt jedoch betonen sie, da sie alle Sünden, die die Kirchenmitglieder begehen, lösen müssen, Bußgebete und Gebete zur Heiligung. In dieser Struktur führen die Kirchenmitglieder ihr religiöses Leben, indem sie stets unter Schuldgefühlen und Schmerz leiden. Letztendlich ist der grundlegendste Unterschied zwischen den beiden Kirchen folgender. Die Gemeinde Gottes ist eine Gemeinde, die auf dem Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist gegründet ist, und die Kirche der Welt wird zu einer Kirche, die auf den theologischen Doktrinen ihrer Denomination basiert. Die Gemeinde Gottes ist eine Gemeinschaft derer, die an die Wahrheit glauben, dass Jesus Christus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Übertragung der Sünden der Welt auf sich nahm und das Gericht über die Sünden am Kreuz empfing, um den Glaubenden die Rettung zu schenken. Die Kirche der Welt ist jedoch zu einer Gemeinschaft geworden, die für die Entwicklung der Denomination lebt, zentriert auf von Menschen geschaffene theologische Systeme und religiöse Aktivitäten anstelle des Evangeliums aus Wasser und Geist. Daher stellt die Bibel uns allen eine wichtigere Frage. Diese lautet nicht, zu welcher Kirche gehöre ich, sondern glaube ich in meinem Herzen an das wahre Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist? Die Bibel besagt, dass die Gemeinde die Versammlung derer ist, die die Wegnahme der Sünde empfangen haben, indem sie in ihren Herzen an den Herrn glauben, der durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, am Kreuz getötet wurde und auferstand. Paulus sagt, er sei ein berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen. Dieses Bekenntnis beschränkt sich nicht nur auf das Apostelamt. Es bedeutet, dass der Herr den Zweck von Gottes Berufung in das Evangelium aus Wasser und Geist legt. Betrachtet man Gottes Berufung an uns aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist, so besteht sie nicht in religiösen Errungenschaften, die durch eigene Entschlossenheit aufgebaut wurden, sondern in der Verkündigung des Evangeliums, die innerhalb des Heilsplans, den Gott selbst entworfen und erfüllt hat, verwirklicht werden soll. Daher erweist sich die Verkündigung des Wortes des Evangeliums aus Wasser und Geist in der ganzen Welt, dass Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und die Vollendung der Rettung erreichte, indem er sein Blut am Kreuz vergoss, als der Wille Gottes. Was ist mit den von Gott gegebenen Gaben gemeint? Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu, dass ihr in ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr in keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet, welcher euch auch befestigen wird bis ans Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tage unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch welchen ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 4 bis 9. Die von Gott gegebenen Gaben beziehen sich auf die Talente, die Gott denen, die glauben, unentgeltlich schenkt. Gaben sind keine Qualifikationen oder Belohnungen, die ein Mensch durch Anstrengung erlangt, sondern Talente, von denen Gott uns aufträgt, sie für seinen Willen und für die Gemeinde einzusetzen. Deshalb nennt die Bibel dies eine Gabe. Das Wort Gabe selbst hat die Bedeutung eines aus Gnade unentgeltlich gegebenen Geschenks. Die in der Bibel erwähnten Gaben können im Wesentlichen in zwei Bedeutungen verstanden werden. Die eine ist, dass die von Gott geschenkte Rettung selbst die größte Gabe ist, und die andere, dass es sich um verschiedene Talente handelt, die den Geretteten gegeben werden, um das Evangelium zu verkündigen. Erstens, wenn man es von der grundlegendsten Bedeutung her betrachtet, ist die Wegnahme der Sünde Gottes Gabe. In Römer Kapitel 6, Vers 23 steht, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christo Jesu, unserem Herrn. Die hier erwähnte Gabe ist nämlich die Gabe der Rettung, die man empfängt, indem man an die Gerechtigkeit Jesu Christi glaubt. Da ein Mensch nicht durch seine eigenen Taten vor Gott gerecht werden kann, hat Gott der Vater diejenigen, die glauben, durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Gericht am Kreuz von ihren Sünden gerettet. Und denen, die die Wegnahme der Sünde empfangen haben, gab er den Heiligen Geist Gottes als Gabe. Das Wort der Bibel teilt die Gaben des Heiligen Geistes denen zu, die an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben und von ihren eigenen Sünden erlöst sind. Diese Gaben dienen nicht dem persönlichen Ruhm, sondern sind Talente, um der Gemeinde Gottes zu dienen. Der 1. Korintherbrief, Kapitel 12, der diese Gaben erklärt, besagt, dass der Heilige Geist jedem Einzelnen verschiedene Gaben zugeteilt hat. Zum Beispiel werden das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Glaube, Gnadengaben der Heilungen, Wunderwirkungen, Weissagung, Unterscheidung der Geister, Zungenrede und Auslegung der Zungenrede erwähnt. Was hier jedoch wichtig ist, ist der Zweck der Gaben. Der Zweck, zu dem Gott Gaben gibt, ist nicht für den Einzelnen bestimmt, sondern für die Gemeinde Gottes und dafür, dass sie dem Evangelium aus Wasser und Geist dienen. In Epheser Kapitel 4 heißt es, dass Gott die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten und wieder andere als Hirten und Lehrer gegeben hat. Und als Grund wird erklärt, zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christ. Epheser, Kapitel 4, Vers 12. Ebenso werden die von Gott gegebenen Gaben jedem Menschen unterschiedlich verliehen. Nicht jeder empfängt dieselbe Gabe. Einige haben die Gabe des Lehrens, andere die Gabe des Dienens und wieder andere die Gabe, das Evangelium zu verkündigen. Römer Kapitel 12 spricht von verschiedenen Gaben wie Weissagung, Dienst, Lehre, Ermahnung, Geben und Leiten und ermahnt dazu, der Gemeinde entsprechend der Gabe zu dienen, die jeder Einzelne empfangen hat. Daher weisen die in der Bibel erwähnten Gaben drei wichtige Merkmale auf. Erstens sind Gaben Geschenke, die von Gott gegeben werden. Es sind keine Fähigkeiten, die ein Mensch durch Anstrengung hervorbringt. Zweitens werden Gaben gegeben, um die Gemeinde aufzubauen. Sie dienen nicht dem persönlichen Ruhm oder der Prahlerei. Drittens werden Gaben verschiedenen Menschen auf vielfältige Weise verliehen. Somit ist die Gemeinde eine Gemeinschaft, die von Menschen mit unterschiedlichen Gaben gemeinsam gebildet wird. Letztendlich steht im Zentrum der von Gott gegebenen Gaben immer der Zweck, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verkündigen, sowie der Zweck, der Versammlung der Gemeinde zu dienen. Gott schenkt einigen die Gabe, Gottes Wort zu verstehen und zu verkündigen, und anderen die Gabe, den Heiligen zu dienen, damit die Glieder miteinander zusammenarbeiten und wachsen. Daher lehrt die Bibel, Gaben nicht zu einem Gegenstand des Rühmens zu machen, sondern sie demütig als Werkzeuge einzusetzen, um Gott zu dienen und die Gemeinde aufzubauen. Die von Gott gegebenen Gaben dienen letztendlich nicht dazu, Menschen zu erheben, sondern es sind Gaben, um Gottes Evangelium aus Wasser und Geist zu verkündigen, damit die Gemeinde Gottes auf dieser Erde gegründet werden kann. Paulus sagt der Gemeinde in Korinth, dass sie in ihm an keiner geistlichen Gabe Mangel haben. Der Grund, warum diese Erklärung möglich ist, liegt darin, dass sie bereits auf dem vollendeten Evangelium aus Wasser und Geist standen. Aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist betrachtet, sind die Glaubenden diejenigen, die bereits von ihren eigenen Sünden gerettet wurden und nicht solche, deren Sünden noch ungelöst sind. Vielmehr sind sie diejenigen, die dazu eingesetzt wurden, das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist zu verkündigen, indem sie an die in Jesus Christus bereits vollendete Rettung glauben. Warum entstehen Konflikte in der Gemeinde Gottes? Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle dasselbe redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinne und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seiet. Denn es ist mir von euch kund geworden, meine Brüder, durch die Hausgenossen der Chloe, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich sage aber dieses, dass ein jeder von euch sagt, ich bin des Paulus, ich aber des Apollos, ich aber des Kephas, ich aber Christi. Ist der Christus zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf Paulus Namen getauft worden? Ich danke Gott, dass ich niemand von euch getauft habe, außer Crispus und Gaius, auf dass nicht jemand sage, dass ich auf meinen Namen getauft habe. Ich habe aber auch das Haus des Stephanas getauft, sonst weiß ich nicht, ob ich jemand anders getauft habe. Denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, nicht in Redeweisheit, auf dass nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 10 bis 17. Die Gründe, warum Konflikte in der Gemeinde Gottes entstehen, mögen nach außen hin wie verschiedene Probleme erscheinen, aber aus der Perspektive der Bibel lassen sich die grundlegenden Ursachen in einigen wenigen Punkten zusammenfassen. Die Gemeinde ist eine von Gott gegründete Gemeinschaft, aber da die Menschen in ihr immer noch schwache menschliche Wesen sind, können verschiedene Konflikte auftreten. Erstens entstehen Konflikte, wenn die fleischlichen Gedanken eines Menschen Vorrang haben. Der Apostel Paulus weist in 1. Korintherbrief Kapitel 3 auf die Konflikte innerhalb der Gemeinde in Korinth hin und sagt, denn ihr seid noch fleischlich. Denn da Neid und Streit unter euch ist, seid ihr nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Obwohl die Gemeinde eine geistliche Gemeinschaft ist, treten natürlich Konflikte auf, wenn ein Mensch seine eigenen Gedanken, seinen Stolz, seine Emotionen und seine Interessen an die erste Stelle setzt. Wenn eine egozentrische Haltung Vorrang vor einer gottzentrierten Haltung hat, beginnen Konflikte. Zweitens entstehen Konflikte, wenn man die Gemeinde mit dem Fokus auf Menschen betrachtet. In der Gemeinde in Korinth entstanden Parteiungen, indem man sagte, ich bin des Paulus und ich bin des Apollos. Paulus weiß dies zurecht und sagt, wer ist denn Paulus und wer ist Apollos? Das Zentrum der Gemeinde ist keine Person, sondern allein Jesus Christus, und der Zweck ist die Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist. Wenn Menschen jedoch beginnen, ihren Glauben anhand von Leitern, Traditionen, Organisationen oder bestimmten Persönlichkeiten zu beurteilen, entstehen unweigerlich Parteiungen und Konflikte. Drittens entstehen Konflikte, wenn das Wesen und der Zweck des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht genau verstanden werden. Selbst in der frühen Gemeinde kam es zu Konflikten aufgrund von Unterschieden im Verständnis des Evangeliums aus Wasser und Geist. In Apostelgeschichte Kapitel 15 entbrannte eine große Debatte über die Frage des Gesetzes. Einige argumentierten, dass auch Heiden beschnitten werden müssten, um gerettet zu werden, doch die Apostel bekräftigten das Wesen des Evangeliums und stellten klar, dass die Rettung nicht durch menschliche Taten, sondern durch das von Gott gegebene Wort der Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist vollbracht wird. Wenn innerhalb der Gemeinde Gottes andere Maßstäbe Vorrang vor dem Zweck der Verkündigung des Evangeliums erhalten, entstehen leicht geistliche Konflikte. Viertens entstehen Konflikte, wenn der Zweck der Gemeinde vergessen wird. Die Gemeinde ist keine Organisation, die die Meinungen von Menschen sammelt, sondern eine Gemeinschaft, deren Zweck es ist, die Gemeinde Gottes zu gründen, um das Evangelium aus Wasser und Geist zu bezeugen. Wenn jedoch der Zweck der Gemeinde verschwimmt und persönliche Meinungen, Emotionen, Interessen und Ehre in den Mittelpunkt rücken, entstehen Konflikte. In solchen Fällen versuchen die Menschen zu beweisen, dass ihre eigenen Gedanken richtig sind, anstatt nach Gottes Willen zu fragen, und in diesem Prozess wachsen die Konflikte. Fünftens verursacht auch der Satan Konflikte, um die Gemeinde Gottes zu erschüttern. Die Bibel besagt, dass eine der verschiedenen Methoden, mit denen der Satan die Gemeinde Gottes angreift, Spaltung und Konflikt ist. Wenn die Gemeinde Gottes versucht, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verkündigen und Gottes Willen zu vermitteln, versucht der Satan nicht nur, die Gemeinde von außen anzugreifen, sondern auch, sie dazu zu bringen, sich im Inneren gegenseitig zu bekämpfen. Daher ermahnt die Bibel die Heiligen, sich nicht gegeneinander zu stellen, sondern sich zu bemühen, die Einheit des Evangeliums aus Wasser und Geist zu bewahren. Die wichtige Tatsache ist jedoch folgende: Konflikte können innerhalb der Gemeinde auftreten, aber die von Gott gegründete Gemeinde ist ursprünglich eine Gemeinschaft, die im Evangelium Christi eins wird. Epheser Kapitel 4 sagt den Heiligen, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Epheser Kapitel 4, Vers 3. Wenn das Zentrum der Gemeinde auf der Verkündigung des Evangeliums aus Wasser und Geist liegt, nehmen die Konflikte ab und die Gemeinde Gottes kann wieder als eine Einheit aufgerichtet werden. Letztendlich ist der Hauptgrund, warum Konflikte in der Gemeinde Gottes entstehen, der, dass der Mensch Vorrang vor Gott erhält. Wenn jedoch das Zentrum der Gemeinde wieder zum Evangelium aus Wasser und Geist von Jesus Christus zurückkehrt, verschwinden Konflikte und Streitigkeiten und die Gemeinde kann in ihrer ursprünglichen Form als die Gemeinschaft, die der Leib Gottes ist, wiederhergestellt werden. Innerhalb der Gemeinde in Korinth entstanden Konflikte, bei denen gesagt wurde, ich bin des Paulus, ich bin des Apollos, ich bin des Kephas und ich bin Christi. Daraufhin fragt Paulus entschieden, ist der Christus zerteilt? Die Wurzel dieses Konflikts liegt darin, dass der Maßstab des Evangeliums aus Wasser und Geist, das Evangelium der Wahrheit, in dem Jesus von Johannes getauft wurde, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, das Gericht für die Sünden am Kreuz empfing und die Rettung für die Glaubenden vollbrachte, seinen Fokus auf eine andere Seite verlagert hatte. Der Grund, warum Paulus sagte, denn Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen, 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 17, war, dass der Zweck auf die Verkündigung des Wortes des Evangeliums aus Wasser und Geist gelegt werden sollte. Denn aufgrund von Beziehungen zu den jeweiligen Evangelisten waren Parteiungen entstanden. Wovor Paulus warnt, ist der Glaube, der den Menschen erhebt, und die Illusion, die daraus entsteht, dass man versucht, das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist mit menschlicher Philosophie und Rhetorik zu verfälschen. Dies geschah, weil sie nicht am Evangelium aus Wasser und Geist festhielten, das heißt an dem Wort des Evangeliums, dass Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und sein Blut am Kreuz vergoss, um unsere Rettung zu vollbringen. Die Heiligen können in die Sünde fallen, die daraus resultiert, dass sie sich vom Charakter und der Beredsamkeit des Evangelisten beeinflussen lassen, indem sie die Rede dieser Person mehr achten als die Kraft des Wortes des Evangeliums. Diese Tatsache müssen wir erkennen. In welcher Beziehung stehen das Evangelium aus Wasser und Geist und das Wort vom Kreuz zueinander? Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich will die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen will ich hinwegtun. Wo ist der Weise? Wo der Schriftgelehrte? Wo der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil ja in der Weisheit Gottes die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannte, so gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten, weil ja sowohl Juden Zeichen fordern, als auch Griechen Weisheit suchen. Wir aber predigen Christum als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst aber, sowohl Juden als Griechen, Christum, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 18 bis 25. Das Evangelium aus Wasser und Geist und das Wort vom Kreuz sind keine unterschiedlichen Evangelien. Es besagt, dass diese beiden als eine zweistufige Struktur miteinander verbunden sind, die eine einzige Rettung vollbringt. Mit anderen Worten, wenn das Evangelium aus Wasser und Geist eine Struktur ist, die den gesamten Erlösungsdienst Jesu Christi umfasst, so weist das Wort vom Kreuz auf den Dienst des Gerichts über die Sünden hin, in dem dieser Erlösungsdienst vollendet wird. Diese beiden können nicht voneinander getrennt werden, und erst wenn sie gemeinsam verstanden werden, offenbart sich das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in seiner Fülle. Erstens weist das Wasser, von dem im Evangelium aus Wasser und Geist die Rede ist, auf den Dienst Jesu hin, bei dem er von Johannes dem Täufer im Jordan getauft wurde. In Matthäus, Kapitel 3, Verse 13 bis 15 sagte Jesus, als er von Johannes dem Täufer getauft wurde, denn also gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, war keine bloße Zeremonie, sondern ein Ereignis, bei dem die Sünden der Welt auf den Leib Jesu übertragen wurden. So wie ein Sünder beim alttestamentlichen Opfer seine Hände auf das Opfertier legte, um seine Sünden zu übertragen, so nahm Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, alle Sünden dieser Welt ein für allemal auf seinen eigenen Leib. Es besagt, dass dieser Dienst der Taufe der Dienst Jesu war, der die Sünden der Welt auf den Leib Jesu übertrug. Das Ereignis, das darauf folgt, ist genau das Wort vom Kreuz. Nachdem Jesus durch die von Johannes gespendete Taufe die Sünden der Welt auf sich hatte übertragen lassen, wurde er gekreuzigt, vergoss sein Blut und wurde getötet. Das Kreuz ist kein bloßes Symbol des Leidens, sondern der Ort, an dem Gottes Gericht über die Sünden der Welt vollstreckt wurde, die er bereits durch die Taufe auf sich genommen hatte. Das heißt, das Evangelium aus Wasser und Geist ist die Struktur der Rettung, in der die Sünden der Welt durch die Taufe auf den Leib Jesu übertragen werden und die Strafe für diese Sünden am Kreuz vollendet wird. Die Beziehung zwischen dem Evangelium aus Wasser und Geist und dem Wort vom Kreuz lässt sich wie folgt erklären. Die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, ist das Ereignis, bei dem die Sünden der Welt auf den Leib Jesu übertragen werden, und das Kreuz ist das Ereignis, bei dem das Gericht für diese Sünden vollzogen wird. Wenn es hier den Dienst der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, nicht gäbe, würde das Gericht über die Sünden am Kreuz nicht vollzogen werden, so dass die Erlösung nicht vollendet werden könnte. Wenn beide Ereignisse zusammenkommen, wird die Erlösung Jesu Christi in uns durch den Glauben vollendet. Auch das von den Aposteln verkündigte Evangelium aus Wasser und Geist wird innerhalb dieser Struktur verstanden. In Johannes Kapitel 1, Vers 29 bezeugte Johannes der Täufer, indem er auf Jesus wies, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und auch die Apostel, einschließlich Petrus und Paulus, verkündigten das Ereignis, dass Jesus von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, am Kreuz starb und auferstand. Das heißt, das Evangelium aus Wasser und Geist wurde dadurch vollendet, dass das Ereignis, bei dem Jesus durch die Taufe die Sünden der Welt auf sich nahm, und das Ereignis, bei dem er das Gericht für diese Sünden am Kreuz empfing, gemeinsam vollzogen wurden. Ebenso besagt 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 6. Dieser ist es, der gekommen ist durch Wasser und Blut, Jesus, der Christus, nicht durch das Wasser allein, sondern durch das Wasser und das Blut. Hier weisen das Wasser und das Blut auf die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und auf das Blut des Kreuzes hin, und es bezeugt, dass Jesu Erlösungsdienst durch Wasser und Blut vollbracht wurde. Genau dies ist die biblische Grundlage dafür, dass das Evangelium aus Wasser und Geist und das Wort vom Kreuz miteinander verbunden sind. Letztendlich ist das Evangelium aus Wasser und Geist das Evangelium, das die Gesamtheit des Erlösungsdienst Jesu Christi erklärt, und das Wort vom Kreuz spricht von der Wahrheit des Gerichts über die Sünden, in dem dieser Erlösungsdienst vollendet wurde. Jesus wurde von Johannes getauft, um die Sünden der Welt auf sich zu nehmen, und indem er am Kreuz hing, um die Strafe für die Sünden der Welt zu empfangen, schloss er das Gericht über die Sünden ab, und er bezeugte, dass unsere Rettung durch die Kraft Gottes, der von den Toten auferstand, vollendet wurde. Somit sind diese beiden keine unterschiedlichen Botschaften, sondern zwei Aspekte, die ein einziges Evangelium bilden. Wenn das Evangelium aus Wasser und Geist die gesamte Struktur der Erlösung zeigt, so zeigt das Wort vom Kreuz, wie diese Erlösung vollendet wurde. Wenn diese beiden Wahrheiten gemeinsam verstanden werden, können wir daher völlig erkennen, wie Jesus Christus persönlich die Sünden der Menschheit auf sich nahm und dieses Gericht am Kreuz vollzog, um Sünder zu retten. In diesem Abschnitt bezeugt Paulus: Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Vers 18. Das hier erwähnte Wort vom Kreuz ist keine Wahrheit, die einfach nur vom Ereignis des Kreuzes spricht, sondern es spricht vom Evangelium des Kreuzes, indem es das Wahrheitswort des Evangeliums aus Wasser und Geist impliziert, das die gesamte Bibel des Alten und Neuen Testaments durchzieht. Das heißt, der gesamte Dienst Jesu, dass er von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, das Gericht für diese Sünden am Kreuz empfing und von den Toten auferstand, um uns zu retten, wird durch den Ausdruck das Wort vom Kreuz ausgedrückt. Juden fordern ein Zeichen und Griechen suchen nach Weisheit, aber diejenigen, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, tun das Werk, sich mit dem Evangelium der Rettung zufrieden zu geben und ihm zu dienen, das durch den Dienst der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und durch die Strafe am Kreuz vollbracht wurde. Es zeigt, dass das Evangelium aus Wasser und Geist kein religiöses System ist, das menschliche Forderungen befriedigt, sondern sich als die Kraft des Evangeliums aus Wasser und Geist offenbart, das die Sünden eines Menschen ein für allemal auf sich nimmt, tilgt und ihn rettet. Wer sind diejenigen, die Gott berufen und denen er die Rettung von der Sünde geschenkt hat? Denn sehet eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, und das, was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung, auf das, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. 1. Korintherbrief, Kapitel 1, Verse 26 bis 31. Diejenigen, die Gott beruft und rettet, beziehen sich in der Bibel auf jene, die auf Gottes Berufung antworten und an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Die Bibel erklärt die Rettung nicht als ein Ergebnis, das Menschen aus eigener Kraft erlangen, sondern besagt, dass Gott zuerst beruft und dass diejenigen, die auf diese Berufung mit Glauben antworten, die Rettung empfangen. Erstens sind die Zielgruppe von Gottes Berufung Sünder. In Markus Kapitel 2, Vers 17 sagte Jesus: Die Starken bedürfen nicht eines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Dieses Wort bedeutet, dass die Menschen, die Gott rettet, nicht diejenigen sind, die sich selbst für gerecht halten, sondern diejenigen, die die Tatsache anerkennen, dass sie Sünder sind. Ein Mensch, der die Tatsache, dass er ein Sünder ist, nicht erkennt, verspürt nicht einmal das Bedürfnis nach Rettung, aber ein Mensch, der seine Sünde erkennt, erlangt die von Gott geschenkte Rettung. Ebenso sind die Menschen, die Gott beruft, diejenigen, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in ihren Herzen annehmen. In Römer Kapitel 10, Vers 17 heißt es: Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Gott beruft die Menschen durch das Evangelium aus Wasser und Geist. Wenn das Evangelium verkündigt wird, erkennen einige Menschen die Tatsache, dass dies die Rettung ist, von der Gott spricht, und sie empfangen die Rettung durch den Glauben, der vertraut. Genau das sind die Menschen, die auf Gottes Berufung antworten. Die Bibel besagt auch, dass sie diejenigen sind, die auf die Berufung antworten, mit der Gott ruft. In Römer Kapitel 8, Vers 30 steht geschrieben: Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt, welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Das bedeutet, dass Gott der Vater diejenigen, die den Herrn annehmen, der durch die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und das Gericht für die Sünden empfing, um die Glaubenden zu retten, zu Gottes Volk gemacht hat. Ebenso sind die Menschen, die Gott beruft, diejenigen, die ein demütiges Herz vor dem Wort Gottes haben. Die Bibel besagt, dass Gott den Hochmütigen widersteht und den Demütigen Gnade gibt. Das heißt, es bezieht sich auf einen Menschen, der die Tatsache anerkennt, dass er vor Gott ein Sünder war. Ein solcher Mensch nimmt in seinem Herzen an, dass die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, und das Blut des Kreuzes Gottes Liebe zur Tilgung seiner Sünden waren. Ein Mensch jedoch, der sich selbst für gerecht hält, findet es schwer, Gottes Rettung anzunehmen. Und die Menschen, die Gott beruft, sind diejenigen, die an die durch Jesus Christus vollbrachte Rettung glauben. Gott beruft die Menschen nicht dazu, ein religiöses Leben innerhalb des Christentums zu führen. Gott der Vater sagt, er habe denen die Rettung geschenkt, die an die Liebe der Rettung glauben, in der Jesus von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen und am Kreuz hing, um das Gericht für die Sünden zu empfangen. Gott der Vater beruft uns in das Evangelium aus Wasser und Geist. Daher verkündigten die Apostel den Menschen das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist und ermahnten sie, an dieses Evangelium zu glauben. Letztendlich sind diejenigen, die Gott beruft und rettet, keine Menschen mit besonderen Fähigkeiten oder Verdiensten, sondern folgende Person: Ein Mensch, der erkennt, dass er ein Sünder ist, ein Mensch, der das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist hört und es mit einem im Herzen vertrauenden Glauben annimmt, und ein Mensch, der ein demütiges Herz vor Gott hat, das heißt Menschen, die sich auf das Wort des Evangeliums der Wahrheit über die durch Jesus Christus vollbrachte Rettung verlassen. Diese Menschen sind nicht nach menschlichen Maßstäben auserwählt, sondern es sind Menschen, die das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in ihren Herzen annehmen. Daher besagt die Bibel, dass nicht diejenigen, die sich ihrer eigenen Gerechtigkeit rühmen können, sondern diejenigen, die an die Gerechtigkeit Jesu glauben, der durch die Taufe die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und am Kreuz hing, zu Gottes Volk geworden sind. Gott beruft die Menschen durch das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, und er erkennt die Menschen des Glaubens, die auf diese Berufung geantwortet haben, als sein Volk an. Paulus fährt dann fort und sagt, dass Jesus, um das Törichte der Welt auszuwählen und die Weisen zuschanden zu machen, von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen und die Sünde und das Gericht am Kreuz auf sich nahm, um uns zu retten. Dies sollte zeigen, dass die Grundlage der Rettung vollständig in der Gerechtigkeit Gottes liegt. Letztendlich schließt Paulus mit den Worten: Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Ein Mensch, der an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt, rühmt sich nicht seines eigenen Eifers, rühmt sich nicht seines theologischen Wissens und rühmt sich nicht besonderer persönlicher Erfahrungen. Sein Rühmen besteht allein darin, durch das Wort zu bezeugen, dass er ein Glaubender ist, der daran glaubt, dass Jesus Christus von Johannes getauft wurde, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, und dass er das gesamte Gericht für diese Sünden am Kreuz empfing, um den Glaubenden die Rettung zu schenken. Die Kernbotschaft in 1. Korintherbrief. Kapitel 1 lautet, dass die Rettung von der Sünde durch das Wirken des Evangeliums aus Wasser und Geist empfangen wurde. So betrachtet ist das Wort aus 1. Korintherbrief Kapitel 1 ein Kapitel, das das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist wiederherstellt. Innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist ist das Kreuz kein Evangelium, das vom Dienst der Taufe, die Jesus von Johannes empfing, getrennt ist, und der Heilige Geist ist derjenige, der bewirkt, dass das bereits vollendete Evangelium aus Wasser und Geist kraftvoll in der Welt bezeugt wird. Die Spaltung der Gemeinde begann immer dann aufzutreten, wenn die Menschen das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist verloren. Dies wird in der Geschichte klar bestätigt. Im Glaubensbekenntnis von Nicäa, das im Jahr 325 nach Christus festgelegt wurde, wurde der Dienst der Taufe, bei dem Jesus von Johannes getauft wurde und die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, weggelassen, und als Folge davon wurde das mittelalterliche Christentum im Laufe von 1000 Jahren geistlich zutiefst verdorben. Was ist daher das Evangelium vom Kreuz, an das sie glauben? Ist es wahrhaftig das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist, in dem Jesus Christus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und das Gericht für die Sünden am Kreuz empfing? Eine Predigt von Paul C. Jong, 1. Korintherbrief, Kapitel 1. Geliebte Heilige, heute werden wir durch das Wort aus 1. Korintherbrief, Kapitel 1 tiefgehend prüfen, was die Wahrheit des Evangeliums ist, das Gott uns gegeben hat, und wie sich dieses Evangelium von menschlicher Weisheit unterscheidet. Dieses Wort ist keine einfache dogmatische Erklärung, sondern die Stimme Gottes, die klar offenbart, was wir glauben müssen, um die wahre Rettung zu erlangen. Erstens stellt sich der Apostel Paulus als berufener Apostel Jesu Christi durch Gottes Willen vor. Dies ist eine sehr wichtige Erklärung. Das Evangelium ist keine von Menschen geschaffene religiöse Ideologie, sondern ein Evangelium, das aus der von Gott geplanten Wahrheit der Rettung besteht. Daher darf die Wahrheit des Evangeliums, an das wir glauben, auch nicht auf menschlicher Erfahrung oder Emotion beruhen, sondern muss auf dem von Gott erfüllten Heilsplan stehen. Was genau ist dieser Heilsplan? Es ist das Evangelium aus Wasser und Geist, das dadurch vollendet wurde, dass Jesus Christus die Taufe von Johannes empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, das Gericht für die Sünden am Kreuz empfing und von den Toten auferstand. Paulus sagt zur Gemeinde in Korinth, den Geheiligten in Christo Jesu, den berufenen Heiligen. Das bedeutet, dass wir heilig geworden sind, indem wir die Wegnahme der Sünde empfingen, weil wir an das Evangelium der Rettung in Jesus Christus glauben. Wie sind wir zu denjenigen geworden, die mit Gottes Heiligkeit bekleidet sind? Diese Heiligkeit wurde nicht durch menschliche Taten erreicht, sondern sie ist möglich, weil Jesus die Taufe von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, das Gericht für die Sünden am Kreuz empfing, von den Toten auferstand und unser Retter wurde. Daher ist die Heiligkeit der Heiligen die Heiligkeit, die durch den Glauben erlangt wird, der an das Wort der Wahrheit über die im Evangelium aus Wasser und Geist bereits vollendete Rettung glaubt. Jedoch gab es Spaltungen innerhalb der Gemeinde in Korinth. Die Menschen waren gespalten und sagten, einige gehörten zu Paulus, einige zu Apollos und einige zu Kephas. Paulus weist die Spaltungen aufs Schärfste zurecht, denn ihre Augen waren vom Willen des Herrn der Rettung abgewichen. Heute ist es genauso. Wenn Menschen anstelle des Evangeliums aus Wasser und Geist nur das Kreuz betonen oder nur ihre eigene Denomination hervorheben, um allein den Leitern des weltlichen Christentums zu folgen, kommt es letztendlich zur Spaltung. Der Grund dafür ist, dass sie das Unterscheidungsvermögen innerhalb des Glaubens verloren haben, der die Struktur des Evangeliums aus Wasser und Geist kennt und daran glaubt. Paulus spricht klar: Ist der Christus zerteilt? Das Evangelium, das der Herr gab, ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Die Menschen nennen es das Evangelium vom Kreuz, weil das Kreuz der Ort ist, an dem die Sünden der Welt durch die Taufe, die Jesus von Johannes empfing, gerichtet wurden. Das tatsächliche Evangelium jedoch, von dem Jesus sprach, ist das Evangelium, dass man aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden muss. Johannes Kapitel 3, Verse 3 bis 5, Matthäus Kapitel 3, Verse 15 bis 17. Das Evangelium der Wiedergeburt aus Wasser und Geist ist die vollständige Wahrheit der Rettung, in der die Dienste Jesu, dass er die Taufe von Johannes empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen, das Gericht für diese Sünden am Kreuz empfing und von den Toten auferstand, als eine Einheit miteinander verbunden sind. Wenn man die Struktur dieser beiden Dienste nicht kennt, wird ein Mensch unweigerlich in einem unvollständigen Wort des Evangeliums verbleiben und letztendlich nicht die vollständige Lösung seines Sündenproblems empfangen. Um die wahre Rettung zu erlangen, muss man daher dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in seinem Herzen glauben. In den folgenden Worten weist das Evangelium, das Paulus verkündigte, nicht einfach nur auf das Kreuz hin. Das Ereignis, dass Jesus durch den Empfang der Taufe die Sünden der Welt auf sich nahm, das Ereignis, dass er mit diesen Sünden am Kreuz gerichtet wurde und der gesamte Dienst der Rettung, der durch die Auferstehung von den Toten vollendet wurde, ist genau das Evangelium, das Paulus verkündigte. Das heißt, Paulus verkündigte das Evangelium, in dem Jesus die Taufe von Johannes empfing, um die Sünden der Welt auf sich übertragen zu lassen und das Gericht für diese Sünden am Kreuz empfing, was die Botschaft vom Kreuz ist. Denn das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Warum also erscheint dieses Evangelium aus Wasser und Geist den Menschen töricht? Das liegt daran, dass es mit menschlicher Weisheit schwer zu verstehen ist und mit religiösen Doktrinen nicht begriffen werden kann. Der Mensch versucht, durch seine eigenen Taten gerecht zu werden und bemüht sich, durch seine eigenen Anstrengungen vor Gott zu treten. Die von Gott geplante Methode der Rettung unterscheidet sich jedoch völlig von menschlichen Gedanken. Denn Jesus hat unser Sündenproblem vollständig beendet, indem er durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ und starb, nachdem er die Strafe für diese Sünden am Kreuz empfangen hatte. Daher müssen wir nichts anderes tun, als von der Sünde gerettet zu werden, indem wir dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in unseren Herzen glauben. So sagt Paulus: Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Dieses Evangelium aus Wasser und Geist reißt menschliches Rühmen vollständig nieder. Es macht es unmöglich zu sagen, dass ich gerettet wurde, weil ich etwas getan habe. Es bedeutet, dass allein der Glaube, der an die Taufe, die Jesus Christus von Johannes empfing, und an das Blut des Kreuzes glaubt, uns von allen Sünden rettet. Geliebte, die Kernbotschaft, die uns 1. Korintherbrief Kapitel 1 gibt, ist diese: Die Rettung eines Sünders wird nicht durch menschliche Weisheit oder die von der eigenen Denomination gelehrten Doktrinen erreicht. Die Rettung wird durch den Glauben erreicht, der an das Wort der Wahrheit des von Gott geplanten Evangeliums aus Wasser und Geist glaubt. Und wenn dieses Evangelium der Wahrheit nicht genau bekannt ist, werden selbst innerhalb der Gemeinde Spaltungen entstehen und der Glaube wird allmählich dahinfließen, menschenzentriert und religionszentriert zu werden. Zuletzt erklärt Paulus dies so: Aus ihm aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit und Erlösung. Dies ist das erstaunliche Wort des Evangeliums der Wahrheit. Unsere Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung befinden sich alle innerhalb des Dienstes des Herrn, den er vollbrachte, indem er durch die Taufe, die er von Johannes empfing, die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, das Gericht für diese Sünden am Kreuz empfing und von den Toten auferstand. Mit anderen Worten: Durch das Opfer und die Auferstehung bei denen Jesus durch die von Johannes empfangene Taufe die Sünden der Welt auf sich nahm und das Gericht für diese Sünden am Kreuz abschloss, wurden alle Sünden derer, die glauben, auf einmal gelöst und die Rettung vollendet. Nämlich ist die Rettung von all unseren Sünden bereits vollständig im Rettungsdienst Jesu Christi enthalten. Daher darf unser Glaube nicht bei der Frage stehen bleiben, was muss ich tun? Vielmehr kommt es darauf an, hat Jesus durch die Taufe, die er von Johannes empfing, unsere Sünden auf sich übertragen lassen, das Gericht für diese Sünden am Kreuz empfangen und ist er von den Toten auferstanden? Wir müssen die Tatsache kennen und glauben, dass Jesus durch den Empfang der Taufe von Johannes die Sünden der Welt auf seinen eigenen Leib übertragen ließ. Und wir müssen den Glauben haben, der daran glaubt, dass Jesus, der die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ, die Strafe für diese Sünden am Kreuz empfing und von den Toten auferstand. Nur wenn wir dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in unseren Herzen glauben, empfangen wir die Rettung von der Sünde. Geliebte Heilige, wenn noch immer Sünde in ihren Herzen verbleibt, dann liegt das daran, dass sie die beiden Strukturen des Evangeliums aus Wasser und Geist nicht vollständig erkannt haben. Die erste Struktur ist der Dienst, in dem Jesus durch den Empfang der Taufe von Johannes die Sünden der Welt auf sich übertragen ließ. Und die zweite Struktur ist der Dienst, in dem Jesus unser Retter wurde, indem er die Strafe für diese Sünden am Kreuz empfing und von den Toten auferstand. Wir müssen genau durch dieses Evangelium aus Wasser und Geist von Neuem geboren werden. Und durch den Glauben, der dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist in unseren Herzen glaubt, müssen wir fest an die Tatsache glauben, dass wir nicht länger Sünder sind, sondern durch die Rettung von der Sünde gerechte Menschen geworden sind. Nun müssen wir uns davon lösen, uns christlicher Denominationen zu rühmen und uns stattdessen der Taufe Jesu Christi und des Blutes des Kreuzes rühmen. Indem wir an diesem Wort festhalten, wie beim Bekenntnis des Paulus, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, müssen wir zu denjenigen werden, die durch unerschütterlichen Glauben allein innerhalb des Evangeliums aus Wasser und Geist gerettet sind, die dem Herrn nachfolgend leben und dann dem Herrn begegnen. Ich hoffe, dass dieses Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist genau jetzt klar in ihren Geistern Wurzeln schlägt. Und ich bete, dass sie durch dieses Evangelium zu denjenigen geworden sind, die wahren Glauben und die Heilsgewissheit genießen. Halleluja!